Ein freundliches Servus und herzlich willkommen zum DJD Podcast. Heute geht es zwar in vielen Podcasts um Geldanlage und Co., was aber oftmals fehlt, ist die sachliche Einordnung aus professioneller Sicht. Professionell bedeutet im Fall der DJD Capital AG aufbauend auf dem Fundament von beinahe 50 Jahren Kapitalmarkterfahrung. Mein Name ist Konstantin von Essen und ich bin heute Ihr Moderator.
Obwohl der E-Commerce in der Corona-Hochzeit zu den größten Gewinnern zählte, hat sich die euphorische Stimmung heute ein Stück weit normalisiert. Weniger Wachstum, ein zunehmend unsicheres wirtschaftliches Umfeld verlangsamen die Entwicklung. Doch was bedeutet das für den Sektor und auch für Anleger, die in dem Sektor aktiv sind oder aktiv werden wollen? Bieten sich trotzdem noch spannende Optionen? Darüber sprechen wir heute mit DJE-Analyst und Fondsmanager René Kerkhoff. Servus René, grüß dich.
Hallo Konstantin.
Ja, noch vor 2 Jahren konnte man in vielen Medien lesen, dass Corona jetzt der große Beschleuniger für digitale Geschäftsmodelle wird und natürlich auch für E-Commerce und dass man in dieser Entwicklung, die man mal in den Prognosen gesehen hatte, sogar Jahre an Entwicklung übersprungen hätte. Hat man sich da jetzt mit dem heutigen Blick vielleicht ein bisschen zu früh gefreut, wenn man sich jetzt die aktuellen Wachstumsraten ansieht?
Nein, dass Corona ein Wachstumsbeschleuniger war für alle digitalen Prozesse, das kann man an sehr vielen Parametern eigentlich erkennen. Nicht nur an den Penetrationsraten, sondern auch an der Innovationskraft, die ja in diesen Monaten, Quartalen, Jahren ja sehr, sehr stark auch gestiegen ist. Und ohne Corona hätten wir viele dieser digitalen Lösungen, die wir jetzt aktuell auch noch stark nutzen, die hätten wir gar nicht so ausgeprägt und die für uns jetzt auch aktuell normal sind. Also von Homeoffice bis Zoom bis irgendwelche digitalen Bezahlungsprozesse und. Also von dem her war eigentlich Corona dadurch in vielen Bereichen schon ein Innovationsschub, auch schon sehr starker. Wenn wir natürlich auf den E-Commerce-Sektor jetzt zu sprechen kommen, war das natürlich ein Bereich, wo wir hier nochmal einen sehr, sehr starken Schub bekommen haben. Also ich sage mal, in der Hochzeit der Corona-Pandemie lagen wir bei Quartalswachstumsraten von teilweise über 50%. Da natürlich der Konsument durch zahlreiche Lockdowns auch im Endeffekt keine andere Möglichkeit hatte, als online einzukaufen. Und durch diese ganzen Thematiken, die ja schon so ein bisschen durch die Pandemie auch erzwungen wurden, hat sich natürlich auch das Einkaufsverhalten beim Verbraucher geändert. Und so eine Veränderung beim Verbraucher ist eigentlich in der Regel von struktureller Natur. Also sprich, das ist auch sehr, sehr langfristig. Und aber klar, aufgrund der hohen Wachstumsraten wurden auch die Basis oder ist die Basis dann natürlich auch hochgegangen und das macht es natürlich den Unternehmen dann auch wiederum schwierig, das Wachstum zu halten. Und dieser Effekt gepaart mit einer schon sehr, sehr hohen Inflation, Öffnung des stationären Einzelhandels und dann natürlich noch aktuell mit schlechten Konjunkturaussichten haben irgendwie so eine Normalisierung der Online-Nachfrage, sage ich jetzt einfach mal, vor allem im ersten Jahr sehen lassen. Also hier hatten wir noch knapp Wachstumsraten von knapp 7%. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir noch im ersten Quartal 2021 ja auch noch Corona-bedingt in teilweise Lockdown-Phasen waren. Aber nichtsdestotrotz, man kann es auch selbst im E-Commerce nicht auf alle Branchen jetzt so runterbrechen. Auch hier gibt es Unterschiede. Wenn ich mir zum Beispiel einen Sektor anschaue, wie die ganze Industrie mit Möbeln oder Artikeln, die man für sein Zuhause jetzt schaut. Also wir hatten ja in Corona-Phasen diesen starken Trend vor Cocooning, also sprich sein eigenes Zuhause zu verschönern. Die Couch, die hat man dann vielleicht einmal gekauft oder den Tisch oder andere Accessoires. Und hier sieht man schon einen verstärkten Rückgang dann auch. Allerdings jetzt zum Beispiel in Bereichen, die jetzt nicht so stark auf den ersten Blick konjunkturanfällig sind, wie jetzt aktuell noch die Luxusbranche, Luxusartikel. Da sehen wir eigentlich, dass der Konsument sich hier auch noch nicht stark abgeschwächt hat. Und solche Industrien sind eigentlich immer noch, relativ en vogue. Aber insgesamt sollte man vor allem fürs zweite Halbjahr dann doch schon aufgrund natürlich auch der Vergleichsbasis Basis dann besseres Wachstum sehen. Und somit haben dann auch die Unternehmen aus dem E-Commerce-Sektor, wenn sich die ganze Thematik rund um den Konsumenten und um die Konjunktur jetzt nicht sehr viel verschlechtert, dass dann auch hier die E-Commerce-Unternehmen dann wieder stärkeres Wachstum haben sollten. Ja.
Jetzt ist natürlich E-Commerce, hast du gerade schon auch ein bisschen angerissen, ein relativ breites Spektrum an verschiedensten Unternehmen, die da ein bisschen breit gesprochen mit reinfallen könnten. Gibt es denn im Bereich E-Commerce so spezielle Geschäftsmodelle, die aus deiner Sicht besonders gute Aussichten jetzt haben zukünftig?
Also ich würde jetzt einfach mal sagen, E-Commerce ist natürlich ein Sektor. Allerdings, wenn man hier vielleicht so ein bisschen auch von weg schaut, dieses ganze Thema E-Commerce wurde auch früher durch Plattformmodelle und Online-Marktplätze eigentlich entwickelt und hervorgerufen. Und diese sind natürlich ganz klarer Profiteur dieses Trends, weil wir hier bei Plattformmodellen ein enorm großes Skalierungspotenzial haben und einfach durch digitale Ökosysteme profitieren die Unternehmen von sehr, sehr starken Netzwerkeffekten. Also das hat jetzt auch gar nicht was mit dem E-Commerce zu tun, sondern wir haben dieses mit den digitalen Ökosystemen, da haben wir eine Vielzahl von verschiedenen Branchen, die sich darüber erstrecken. Und man konnte es vielleicht so klassisch so ein bisschen bei den Anfängen auch von Amazon sehen, die sich natürlich eher zum Plattformunternehmen entwickelt haben als reiner E-Commerce-Player. Und weil hier konnte Amazon im Endeffekt auch schon frühzeitig dieses digitale Ökosystem in den Vordergrund stellen und hat dieses dann auch im Endeffekt für externe Unternehmen und Kunden zur Verfügung gestellt. Und dadurch konnten dann externe Unternehmen ihre Produkte im Endeffekt auf Amazon dann anbieten und dann auch die Logistik dahinter und verschiedene andere Dienstleister nutzen. Dadurch ist dann so ein bisschen das ganze Marktplatzmodell entstanden. Aber bei Amazon war es dann auch mehr so die Thematik, es kam alles irgendwie von dem E-Commerce, aber Amazon wollte eigentlich die Daten und die Informationen für den Kunden haben. Also der Kunde stand immer in dem Fokus und dadurch konnte halt Amazon dann auch neue Geschäftsmodelle entwickeln, wie dann Cloud, wie Prime, andere Bezahlungssysteme und. Also das sind alles so die Anfänge gewesen und diese Plattformmodelle profitieren halt oder können halt sehr stark hochskalieren. Also man sieht zum Beispiel auch bei Apple oder auch natürlich bei ganz, ganz vielen anderen amerikanischen Tech-Unternehmen. Apple hat jetzt vor 2 Tagen sein neues iPhone vorgestellt. Allerdings ist Apple heutzutage auch viel, viel mehr als nur ein Smartphone, sondern halt diese ganze komplette digitale oder das digitale Ökosystem dahinter, das macht das Unternehmen am Ende stark. Also man hat jetzt nicht nur das iPhone, sondern Smartwatch, Apple Pay, Smart Home, der Gesundheitsmarkt, also alles ist ja miteinander irgendwie vernetzt und dies ermöglicht es Plattformen vor allem exponentiell zu wachsen und das dann auch über den normalen Wachstumsraten und diese dann auch meistens sehr, sehr stark zu übertreffen.
Es ist natürlich spannend, wenn Unternehmen auch dann, genau wie du es jetzt gerade geschildert hast, neue Geschäftsfelder für sich erschließen und die dann ja auch zum eigenen Wachstum nutzen können. Ich glaube, ein spannendes Thema gerade im ganzen Umfeld von Plattformen und von den angesprochenen Ökosystemen, das hast du eben gerade auch schon mal so im Nebensatz erwähnt, das ist Payment, also Zahlungsabwicklung. Denn ganz klar, ne, also wenn online gekauft wird, muss ja auch irgendwie gezahlt werden und es gibt die klassischen Wege, aber es gibt ja auch mittlerweile etablierte Wege online. Wie relevant ist denn dieses Geschäftsfeld für die Player aus diesem ganzen Bereich, über den wir jetzt sprechen?
Ja, also der Bereich ist natürlich dann sehr interessant und sehr, sehr spannend, also auch nicht nur im E-Commerce, sondern in verschiedenen anderen Bereichen, weil wir können es ja im Endeffekt an unserem eigenen Konsumverhalten, würde ich sagen, sehr stark sehen, denn das Bargeld wird einfach weniger. Und ich sag mal, wir Deutschen, wir waren ja lange, lange Zeit Bargeld-Weltmeister gefühlt und hier kam vor allem dann auch in Corona-Zeiten das Umdenken zustande. Also durch diese ganze Thematik, kontaktloses Bezahlen und wo es ja dann auch erstmal das erste Mal so richtig gepusht wurde und angeboten wurde. Weil zum Beispiel 2021 werden halt nur noch 55% oder wurden noch 55% aller täglichen Zahlungen halt bar getätigt und 2017 waren es noch 74%. Also man sieht hier schon, dass die Penetrationsraten des bargeldlosen Bezahlens und der ganzen Payment-Branche natürlich nach oben gehen. Und diese großen Wachstumsraten sind natürlich dann auch für Wallet-Anbieter, ob es jetzt im Einzelhandel oder im E-Commerce ist, ist es ein Riesentrend und die werden natürlich massiv von so einem Trend dann auch weiterhin auch jetzt in der Zukunft profitieren, weil die Penetrationsraten werden einfach stark steigen.
Ja, im Zuge von Payment muss man, glaube ich, auch über die Buy Now Pay Later-Modelle sprechen, die ja, ja, jeder ist, glaube ich, schon mal, der online irgendwie einkauft, ist darüber schon mal gestolpert. Und aus dem stationären Handel kennt man das ja eh schon, zumindest so ähnlich mit dem ganzen Ratenkaufthema. Wie sind denn deine Aussichten für diesen Bereich und für die Unternehmen, die da aktiv sind?
Ja, im Endeffekt ist das noch relativ frischer Bereich, würde ich mal sagen. Also es ist jetzt kein komplett neuer. Du hast es schon angesprochen. Wir kennen es schon auch schon aus verschiedenen Branchen und Segmenten. Allerdings Klarna war wahrscheinlich in Europa auch einer der Unternehmen, die das so ein bisschen digital dann auch im Endeffekt eingeführt haben. Und laut Prognosen und auch laut den vergangenen Wachstumsraten ist es ein Riesenmarkt. Also alleine bis 2025 sollen vielleicht um die 10% aller E-Commerce-Transaktionen durch verschiedene Buy Now, Pay Later Programme abgewickelt werden. Das wäre ja knapp eine Verdreifachung von der aktuellen Penetration von knapp 3%, wo wir jetzt gerade stehen. Also sprich, wir haben hier Wachstumsraten von 30-40% pro Jahr im Durchschnitt für die nächsten Jahre. Also sprich, es ist ein sehr, sehr großer Markt, der sich nun entwickeln wird. Da wollen natürlich auch alle so ein bisschen ein Stück vom Kuchen abhaben. PayPal, einer der größten oder der größte westliche digitale Wallet-Anbieter, hat jetzt auch Buy Now, Pay Later Modell oder ein Modell für seine Kunden angeboten, um einfach auch die Flexibilität beim Einkaufen zu erhöhen. Also wenn sich jetzt ein Kunde für diese Zahlungsmethode entscheidet, da kann er, wie du schon gesagt hast, diese ganze Ratenthematik für 1, 3, 6, 12, 24 Monate seinen Kauf damit finanzieren und somit bindet natürlich PayPal auch den Kunden dann langfristig an die Wallet und kann natürlich damit dann auch wiederum Daten sammeln und auch das Einkaufsverhalten tracken. Also im Endeffekt ist es dann schon wieder so ein bisschen dieses ganze digitale Ökosystem und ob es jetzt Amazon früher gemacht hat, genau so möchte jetzt auch PayPal durch diese neuen Buy Now, Pay Later Modelle die Kunden an die Wallet binden und damit natürlich auch wiederum dann Zusatzfunktionen verkaufen und hier dann quasi den Umsatz pro Kunde auch erhöhen. Nichtsdestotrotz muss man auch so ein bisschen schauen, gibt es hier auch so negative Aspekte, weil viele denken sich dann, okay, wenn ich es mir einfach finanziere, in Anführungszeichen, dann kann ich mir das ja jetzt schon leisten, hat dann allerdings dann Raten über ja, 12, 24 Monate und dann auch sehr, sehr hohe Zinsen, die dann auch die Wallet-Anbieter darauf erheben, wenn es dann für einen längeren Zeitraum ist und somit kommen dann auch schon, ja, ich sag mal, jüngere Kunden dann in den Beigeschmack, dass sie dann in so eine Schuldenfalle kommen. Das darf man nicht so außer Acht lassen. Und somit könnte das natürlich dann auch in einiger Zeit vielleicht auf die etablierten Player da so ein bisschen regulatorischen Druck ausüben, dass da irgendwie die Kreditvergabe stärker kontrolliert wird. Das ist meines Erachtens, wäre das auch nur vernünftig, dass man hier dann nicht irgendwelche großen Schuldenberge anhäuft. Allerdings nichtsdestotrotz, es geht hier um Flexibilität, es gibt hier um Zusatzlösungen und dieser Markt wird auch in Zukunft weiter wachsen, ob er reguliert wird oder nicht.
Ja, und der Schutz der Konsumenten ist sicherlich ein Thema, aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn die Unternehmen Kredite vergeben an vielleicht auch Menschen mit nicht so guter Bonität, dann haben sie ja da auch gewisse Ausfallrisiken, die dann letztlich ja auch ein Risiko für das Unternehmen selbst darstellen können, oder?
Genau, ja, ganz klar. Im Moment ist es noch ein kleiner Anteil, da auch der Markt noch recht klein ist, aber genau darüber müssen sich die Unternehmen dann natürlich auch im Klaren sein. Umso größer der Markt wird, umso mehr Risiken hat man hier. Und deswegen glaube ich, sind wir jetzt hier in einer sehr, sehr starken Wachstumsphase, die auch noch mehrere Quartale oder Jahre anhält. Aber nichtsdestotrotz wird jetzt auch da schon langsam viel, viel stärker drauf geschaut und das ist auch richtig so.
Alles klar. Ja, aber wenn ich mir dann jetzt diese ganzen Themen, über die wir jetzt gesprochen haben, so anschaue und wenn du jetzt deine Einschätzung geben müsstest zu diesen Dingen, also E-Commerce, Plattform, Payments, obwohl es da jetzt die Delle zuletzt gab, ist das weiterhin für dich, ich meine, es war jetzt schon so ein bisschen zwischen den Zeilen rauszulesen, aber trotzdem weiterhin so ein starker oder sind das so starke strukturelle Trends, auf die man auch zukünftig setzen kann?
Ja, also im Endeffekt langfristig betrachtet, ob es jetzt E-Commerce oder Payment ist oder auch die Plattformmodelle, also alles, was mit diesen ganzen digitalen Ökosystem und Netzwerkeffekten zu tun hat, da ist für mich aktuell ganz klar der Trend weiterhin intakt. Wir haben ja auch durch den kürzlichen Abverkauf der Technologiewerte an den Weltbörsen schon verstärkten Druck auf den Aktien gesehen. Und da spielen natürlich sehr, sehr viele verschiedene Themen eine Rolle, ob es jetzt Konjunktur ist, ob es Inflation, Zinserwartung. Deswegen kurzfristig kann da aktuell noch alles passieren, aber viele dieser Unternehmen sind auch schon stark runtergekommen und langfristig kann man ganz klar sagen, dass die Digitalisierung durch Corona nochmal einen sehr, sehr starken Schub bekommen hat und dass dieser Wachstumstrend trotz einer kleinen Delle, die auch durch Basiseffekte zu verschulden ist, dass dieser Trend weiterhin intakt ist und von dem her bin ich für die Zukunft da in allen Bereichen sehr optimistisch.
Ja, das klingt doch auf jeden Fall gut und ja, lässt ja auf jeden Fall hoffen. Dann, René, ich sage schon mal vielen, vielen Dank für deine Zeit und jetzt auch für die sehr informativen Ausführungen.
Super, danke, danke.
Ja, und jetzt aufgrund der knappen Zeit, die wir hier noch haben, konnten wir diese beiden oder diese mehreren Wachstumstrends, Payment und auch E-Commerce und die ganzen Themen, die damit verknüpft sind, natürlich im Podcast nur oberflächlich behandeln. Wenn Sie jetzt, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, tiefer einsteigen möchten, dann habe ich noch eine kurze Empfehlung für Sie. Den brandaktuellen Sektorkommentar von unserem Podcast-Gast René Kerkhoff und den Artikel finden Sie wie gewohnt auch hier als Link in den Shownotes. Dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich würde mich sehr freuen, Sie auch zu unserer nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis bald und machen Sie es gut.
Dies ist eine Marketinganzeige der DJE Capital AG. Alle hier veröffentlichten Angaben dienen ausschließlich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar. Die in diesem Podcast enthaltenen Aussagen geben die aktuelle Einschätzung der DJE Capital AG wieder. Diese können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Alle getroffenen Angaben sind mit Sorgfalt entsprechend dem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung gemacht worden. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr und keine Haftung übernommen werden. Der Podcast und der Inhalt sind urheberrechtlich geschützt.